Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Film ab, Buch auf, gekonnt ahnungslos, der Podcast mit mir, dem Bene, und selbstverständlich mit dem Leon. Heute eine neue Kurzfolge aus dem Bond-Universum für euch, aber dazu gleich mehr. Jetzt erstmal zu dir, mein Lieber. Alles gut? Bist du gut vorbereitet? Hast du ein gutes Gefühl?
Selbstverständlich bin ich vorbereitet. Von mir auch natürlich ein Hallo an alle Zuhörer und natürlich auch an dich. Ich hoffe mal, du bist auch gut vorbereitet. Ja, du hast schon angedeutet, Kurzfolge oder Kurzgeschichte besser gesagt. Mal schauen, ob die Folge dann auch kürzer wird. Aber ja, dann sind wir ja auch quasi schon wieder durch mit In tödlicher Mission nach diesen zwei Kurzgeschichten. Bin mal gespannt, wie vielleicht auch der Vergleich ausfällt zwischen den zwei Kurzgeschichten, auch was da dein Empfinden noch war oder ob es überhaupt sich groß unterscheidet letztendlich. Ja, deshalb lass uns da gerne reingehen.
Super, das freut mich. Heute bin ich ja auch eher in der Kommentation des Ganzen und du in der Moderation. Das heißt, du wirst uns so ein bisschen durch diese Kurzgeschichte führen. Die zweite, die so einigermaßen Bezug auf den Film In tödlicher Mission nimmt. Diesmal fand ich, waren schon ein paar Sachen, wo du denkst, ja gut, da war jetzt nicht ganz so vieles Unvorhergesehenes für den Filmgucker dabei. Ja. Ein paar gleichbleibende Personen.
Ja. Ich hatte da auch irgendwie viele, viele Szenen ziemlich genau wieder vor Augen. Also ich glaube, da sind wir schon ein bisschen näher am Film. Aber es macht, glaube ich, in Summe nur einen sehr kleinen Teil vom Film aus. Irgendwie, also im Film ist es sehr gerafft. Irgendwie hat man gefühlt trotzdem alle Szenen so mehr oder weniger drinne. Ja, wie du gesagt hast, war jetzt nichts gänzlich Neues. Mal hier und da ein bisschen anderer Schauplatz vielleicht. Aber von der Grunderzählung her eigentlich doch recht nah dran, ja.
Das stimmt. Also anders als jetzt bei der vorangegangenen Kurzgeschichte mit dem gleichen Namen In tödlicher Mission. Heute heißt es dann 1-2 Risiko und wir meinen nicht Darkwing Duck, sondern eben James Bond, der sich da ins Risiko eventuell manövriert. Das steht auf der Agenda. Dann machen wir ein ganz kurzes Ranking. Ist mir das vorweg auch sehr schwer gefallen, das Ganze irgendwo zu skalieren. Ich habe zu allen irgendwie eine Punkte-, Pro- und Kontraliste quasi geführt zu beiden Kurzgeschichten, aber das fiel mir tatsächlich ein bisschen schwierig in Zahlen auszudrücken, deswegen bin ich da sehr gespannt, was du mitgebracht hast. Und dann haben wir ja noch deine Lieblingskategorie, nämlich das Quiz. Und das lief beim letzten Mal ja eigentlich relativ positiv, deswegen bin ich sehr gespannt, ob du an diese Erfolgsleistung anknüpfen kannst.
Ja, da bin ich aber auch sehr gespannt. Es macht sich einfacher, wenn es letztes Mal gut lief, weil vielleicht ist dann auch das Pulver irgendwann verschossen. Also ich hatte jetzt noch bei keinem der Quizze eine 100%-Quote, wo man sagen könnte, lässt sich darauf aufbauen, dass man das wiederholen kann, den Erfolg. Aber einmal ist vielleicht irgendwann das erste Mal, dass ich da, also 100% ging glaube ich eh nicht mehr, aber dass ich zumindest noch einige Fragen zusammenbekomme. We will see.
Yes.
Gut. Dann würde ich sagen, start mal rein. Geben mal wieder einen kleinen Vorblick auf die ganze Geschichte, die ihr dann in Summe nochmal hören dürft. Bond darf diesmal tatsächlich nach Italien und wir steigen auch direkt im Geschehen ein. Und diesmal, ja, im Auftrag von England darf er sich Drogenproblemen annehmen, dem man, ja, dann versucht, irgendwie Herr zu werden im Ausland. Und es scheint irgendwie am Anfang doch relativ klar, aber ja, wer hätte es gedacht, so klar, wie es am Anfang ist, sind die Dinge dann eigentlich gar nicht unbedingt. Die Lage ist auch immer etwas unübersichtlich, wer jetzt wo, wie mit drinne hängt oder für was zuständig ist. Also da darf man sich auch drauf einstellen. Ja, genau. Und M hat aber für ihn die erste Spur natürlich mal wieder organisiert, an die sich Bond dann halten darf. Und das wird ihn dann Richtung Venedig treiben. Und da darf er ein bisschen unsicher die schöne Stadt am Meer machen. Hast du dem was hinzuzufügen in aller Kürze? Ich meine, der Vorteil ist ja bei einer Kurzgeschichte, wir sind ja dann gleich mittendrin und auch heute durch.
Das stimmt. Also Kernthema ist heute Drogen, beziehungsweise Opium, ist das Riesenthema, mit dem England überschwemmt wird und man meint, das Ganze stammt aus Italien oder die Hauptkette ist in Italien zurückzuführen. Und James bekommt da relativ schnell den potenziellen Strippenzieher auf dem Silbertablett vorgeführt, präsentiert und wie du schon sagtest, am Ende ist dann doch nicht so, wie es scheint.
Ganz genau. Damit würde ich sagen, steigen wir rein und zwar gleich mal richtig guter Start eigentlich. Wir kriegen gesagt, dieses Geschäft ist äußerst riskant. Das steht dann erstmal so im Raum und es geht dann weiter mit einem bisschen Beschreibung und es ist von keinem Geringeren die Rede als unserem guten Christatos. Da haben wir gleich, würde ich sagen, den Moment, in den Film reinzugehen oder sich zumindest gedanklich schon mal rein zu versetzen. Er ist in dem Fall ebenfalls Geheimagent, wie Bond herausfindet, also quasi sein Pendant letztendlich vor Ort. Und sie sollen offensichtlich dann vor Ort zusammenarbeiten, also sie wurden in Kontakt gebracht und Bond freut sich einfach, dass er da endlich mal einen Kollege auf Augenhöhe hat. Er schweift dann so ein bisschen ab, hatte auch im Voraus nicht so viel von Christatos gehalten, hat sich wie immer natürlich informiert, so, was macht er, wer ist es? Aber ihm hat dann tatsächlich imponiert das geheime Erkennungsmerkmal, was unter Agenten natürlich gewöhnlich ist, um sich irgendwie treffen zu können. Diesmal war es aber besonders gut gewählt oder vielleicht auch einfach nach dem Geschmack von Bond. Es war nämlich die Aussage, ein Alexandra-Drink, Sahne-Wodka, wie ich herausgehört habe, ich wollte schon sagen, geschmeckt habe, und ein dichter Schnauzer, das waren die zwei Erkennungsmerkmale und die sind wohl eher so ein bisschen außergewöhnlich, also nicht die Klassiker. Das fand Bond eigentlich ganz gut und hat ihm so ein bisschen gezeigt, so, jo, vielleicht auch ein bisschen Profi am Werk. Er hat denjenigen dann in der Bar auch direkt gefunden. Sie haben sich nicht, ja, angefreundet, wäre wahrscheinlich zu viel gesagt, aber ein bisschen belanglos geplaudert wie alte Freunde und auch das wirkte auf Bond sehr professionell, was ihm auch weiterhin imponiert hat oder wo er eben gedacht hat, jo, da hat es mit einem Profi zu tun. Nichtsdestotrotz war oder ist unser guter Bond dann erstmal einer Musterung unterzogen worden, mehr oder weniger oder so stellt das zumindest dar. Also ob letztendlich die Prüfung in die andere Richtung, ob Bond auch angemessen genug für die Zusammenarbeit ist mit Christatos. Genau, nach dem ersten Eindruck geht es dann weiter zum Abendessen und Bond deutet an, ich finde da noch etwas wild, dass alles vorbereitet ist und genau, seiner Weisheit nach wird es ein äußerst riskantes Geschäft eben geben, die mehr als 10% ein oder das mehr als 10% einbringen kann. Also sie versuchen quasi einen Deal über die Bühne zu kriegen, wo jetzt die Sprache von einer Gewinnmarge ist, die vielleicht hängen bleiben könnte, so wie es eben vor Ort, wir als kleiner Vorgriff, mit Drogen immer passiert. Und Bond soll da sich irgendwie ein bisschen einmischen. Es gibt dann eine kleine Rückschau, bevor er seinen neuen Auftrag erhalten hat. M war mal wieder rosig gelaunt, hatte irgendwie einen relativ vollen Tisch mit Papierkram. Das hebt anscheinend nicht unbedingt die Stimmung vom Geheimdienstchef. Und es war also dringend Zeit, dass M mal wieder so ein bisschen die Arbeit abgenommen wird. Und ja, Bond war ebenfalls mit allerhand Papierkram beschäftigt, wie wir erfahren. Durfte aber dann zu allem Übel auch noch die Laune seines oder die Launen seines Chefs ausbaden. Ja, nichts Besonderes, sondern das Übliche von M eigentlich. Und Bond stellt fest, oder wir kriegen über Bond gesagt, dass M eigentlich öfter so drauf ist, großteils das Ganze aber auch nur spielt und dafür im Secret Service schon bestens bekannt ist und er sogar selber weiß, dass es bestens bekannt ist, dass er ein übellauniger Dude ist. Das stört ihn aber irgendwie nicht so richtig, sondern ja, man hat das Gefühl, es ist so ein bisschen sein Markenzeichen und das lebt er auch gerne aus. Ja, nachdem Bond alle Akten vom Boden dann einmal aufheben darf, die M in seiner besten Laune einmal runtergewischt hat, bekam er dann natürlich noch zwei knappe Sätze dazu, die auch nicht gerade wohlwollend waren und kriegt dann eben mitgeteilt, dass ein Fall von Scotland Yard aus der Drogenabteilung rübergeschoben wurde. Im Prinzip steht aber auch alles in Akten, Bond soll sich nicht so anstellen, ist jetzt kein Riesending und in einer Nachtschicht sollte Bond eigentlich auch durch sein, also der Druck ist gleich da, ist ein easy Fall, den Bond schnell abschließen kann. Der Flug ist natürlich auch schon gebucht nach Italien, beziehungsweise nach Rom, um genauer zu sein. Und die Hintermänner aufzuspüren, das ist dann letztendlich Bonds Aufgabe. Ja, natürlich hat Bond irgendwie noch so ein, zwei Rückfragen. Schließlich ist es ja eigentlich nicht wirklich ihre Aufgabe, wenn der Fall vom Scotland Yard kommt. Könnte ja auch der Scotland Yard das einfach selber erledigen.
Sollte man meinen,
Sollte man meinen, tatsächlich. Das sieht M im Prinzip auch so. Stellt aber auch fest, dass Wallens, den wir ja aus anderen Büchern bereits kennen, von Scotland Yard, der Chef quasi oder das Pendant zu M, für Bond angefragt hatte, weil er so begeistert von den letzten Unterstützungen in alten Missionen gewesen ist und hat sich so gedacht, so ja, dann leihe ich mir den da aus, dann machen die für uns die Drecksarbeit, ist doch eigentlich ganz gut. Ja, bemerkt oder den Hinweis bekommen wir auch, dass Bond bei seiner letzten Mission, habe ich aber nicht rausgefunden, darfst du gleich mal ergänzen, wohl fast draufgegangen wäre. Und das fand M wiederum nicht so richtig geil, warum er eigentlich erstmal abgeblockt hat und gesagt hat, so, nee, die Drecksarbeit für euch machen wir nicht. Bond rücke ich erst recht nicht raus. Dumm nur, dass offenbar Wollens auch ganz gute Kontakte zum Premierminister unterhält über Umwege und dass der Premierminister vielleicht so ein bisschen Druck ausgeübt hat und die besseren Argumente dann hatte, warum man Bond vielleicht doch nach Italien schicken soll, sodass M dann halt irgendwie nachgeben musste und nicht wirklich mehr ja, Argumente dafür parat hatte, die dagegen sprechen. Aber weißt du, um welchen Fall es sich handelt? Also ich habe es irgendwie nicht...
Ja gut, jetzt in dem, laut Buch müsste es ja ein Quantum Trost sein, aber...
Ja gut, okay, da fehlt mir dann vielleicht ein bisschen...
Habe ich auch noch nicht gelesen, weiß ich nicht, aber es ist ja, üblich so, wie du schon sagst, es ist halt bitter, wenn du dann als M auch gar nicht deinen besten Mann oder dein bestes Pferd im Stall für so einen Auftrag rausschicken willst, weil dafür gibt es tatsächlich andere Abteilungen, aber Wallens dann einfach die ganze Sache mit dem Premier aussticht, oder M vielmehr über den Premier aussticht und der dann gezwungen ist, im Grunde wegen hier psychologischer Kriegsführung, bla bla bla, ist es so wichtig, dass James raus muss.
Genau, also die Argumente waren dann nochmal zusammengefasst, Opiumhandel ist im Prinzip ein Riesenproblem in England. Scotland Yard schafft es nicht alleine. Und wenn, dann verhaften sie immer nur die kleinen Fische. Es muss also schweres Gerät ran. Das ist in dem Fall Bond. Und er darf sich in den Inner Circle der Gruppen in Italien mal mit diesen auseinandersetzen und sich da reinarbeiten. Und eine Verbindung stellt Bond dann irgendwie auch noch fest mit einer vorherigen Affäre, die sogenannte Montesi-Affäre. Habe ich tatsächlich wenig irgendwie im Kopf, um was es sich da drehen könnte. War letztendlich aber ein ähnlicher Fall wohl. Und M sagt aber, ja, nee, damit, das habe ich schon alles abklären lassen, weil ich habe ja mal meine Kontakte spielen lassen. Damit hängt es nicht zusammen. Ich habe dir aber die Kontakte zur CIA besorgt. Die haben natürlich auch einen Außenposten in Italien und in Rom. Und die konnten immerhin eben ein Treffen mit besagten Christatos vereinbaren, der offenbar ein Doppelagent ist. Und wiederum einer der besten Männer der amerikanischen Drogenbehörde oder als Agent für die arbeitet. Das Problem nur an der ganzen Sache vor Ort, die Drogenbehörde ist wieder was anderes als die CIA. Also die haben nicht dieselben Kompetenzen. Die CIA darf sich auch nicht wirklich einmischen. Also es wurde kompliziert und Bond darf in dieses Wirrwarr oder in das Fadenkreuz dieses Wirrwarrs eindringen und sich da mal zurechtfinden. Aber das wird er doch ganz gut hinkriegen, da ist sich M sicher. Und ja, und alle anderen Infos bekommt er aus dem Dokument.
Ja, und da muss ich sagen, das fand ich auch als Lesender wieder total schwierig nachzuvollziehen, indem man da einfach 15 Behörden reinwirft und da so ein Wirrwarr erzeugt in den Zuständigkeiten, ist dass halt die eigentliche Kerngeschichte wieder verloren gegangen ist. Voll. Weil ich könnte dir jetzt nicht im Nachhinein erzählen, für wen Christatos jetzt auf dem Papier gearbeitet haben soll. Ob es jetzt für die CIA war oder für diese Drogenkommission, Sonderkommission vor Ort. Gut,
dass du sagst, ich glaube, oder ich habe mir dann versucht herzuleiten, dass die Drogenkommission ist. Ich bin froh, dass du mir nicht widersprochen hast, aber mir ging es ähnlich. Ich konnte es auch nicht hundertprozentig zuweisen. Ja. Also vielleicht ist er auch freier Agent und er wird ab und zu angeheuert. Nagelt uns da mal bitte nicht fest. Ja, soweit mal an dieser Stelle zu den Wirren in Italien. Bond hat es dann irgendwie am... soweit verstanden, weiß, was er tun soll. Geiler Auftrag wird's nicht. Er stellt sich auf einen schmutzigen Auftrag ein und freut sich gar nicht mal so drauf. Will natürlich dann zum Abschied, bevor ihn M aus seinem Büro rausschmeißt, nur noch wissen, wie viel sie denn ausgeben werden, also wie viel dafür angesetzt ist für die Mission. Und ja, da hat sich M nicht lumpen lassen und hat mal 100.000 in jeder entscheidenden Währung besorgt. Also Bond kann durchaus mit vollen Händen um sich schmeißen und nochmal eigenmächtig 100.000 die Bond oder nochmal 100.000 die Bond eigenmächtig drauflegen kann, damit er ja nicht verletzt wird. Also es scheint in dem Fall M ein großes Anliegen zu sein, dass sein bestes Pferd auch als bestes Pferd wiederkommt und nicht nur noch mit einem Gliedmaß weniger oder sonst wie. Oder im schlimmsten Fall tot. Ja, wir springen dann zurück ins Restaurant, wo ja gerade gespeist wurde und während der Bestellung unterbreitet Bond dann Christatos auch mal ein Angebot und sagt so, hey, für den ganzen Spaß hier, den wir vorhaben, kann ich dir 50.000 Pfund bei 100%igem Erfolg der Mission anbieten. Und Christatos so, ja, bin ich jetzt nicht so abgeneigt, klingt eigentlich nach einem netten Sümmchen. Überlegt aber noch mal ein bisschen, Bond meint dann noch mal so, um ihm das noch ein bisschen schmackhafter zu machen, sagt so, ja, könnte gegebenenfalls natürlich auch noch ein bisschen mehr werden. Also mit 50.000 hat er gutes Verhandlungsgeschick bewiesen, wenn ihm 100.000 in jeder wichtigen Währung zur Verfügung stehen. Das reicht Christatos aber auf jeden Fall, der sich dann aber erstmal Richtung Toilette verabschiedet. Bond vermutet zu telefonieren und ist aber doch ziemlich zuversichtlich, dass das hier eine ganze runde Sache geben könnte. Scheint nämlich ein guter Mann zu sein, der dann auch noch den Amerikanern bekannt ist und dem die Amerikaner auch vertrauen. Also das ist für Bond ja auch nicht ganz unentscheidend, dass da schon mal eine gewisse Erfahrung vorherrscht. Zugleich erfahren wir dann, dass etwas entfernt im Restaurant, also an einem weiteren Tisch recht vorne am Eingang, zwei weitere Spitzel sitzen, eine Dame und ein Herr. Die philosophieren darüber, ob Bond jetzt nun ein Agent ist oder nicht. Also sie scheinen sich da durchaus auszukennen und sind aber eigentlich da, um Christatos zu beschatten, den sie auch als krassen Widerling irgendwie wahrnehmen, der jetzt nicht gerade die größten Sympathien in seiner Szene genießt. Also hat sich da wohl nicht den allerbesten Ruf erarbeitet und der Mann ist sich aber sicher, dass Bond ja deshalb auch nur ein Agent sein kann, wenn er sich mit dem Übelsten aller Üblen abgibt und an einem Tisch sitzt. Und weil es sonst keiner mit Christatos am Ende aushalten würde. Und die Frau ist da so ein bisschen skeptischer und sagt so, ja, Bond, weiß nicht, ob der wirklich Agent ist. Der sieht schon ein bisschen zu gut aus für einen Agent. Ich wusste nicht, dass es ein Kriterium ist, aber anscheinend ist es das. Und ja, gibt dann ein kleines Theaterstück als Test, denn man will sozusagen prüfen, wer jetzt von beiden recht hat. Also sie haben sich da so ein bisschen Spiel draus gemacht und das ganze Restaurant spielt mit, weil eben alle irgendwie so ein bisschen mit drinne hängen. Und mit Hilfe des verbündeten Kellners wird dann ein weiterer Tisch neben Bonds Tisch eingedeckt für drei Personen. Geht irgendwie alles relativ blitzschnell, dann werden Stühle gerückt, hin und her geschoben. Bond nimmt das alles irgendwie nur beiläufig wahr, weil es irgendwie wie das normale Geschäft halt funktioniert und jetzt gleich der Ansturm für die Leute vom Theater, das gegenüber ist, für das Abendessen irgendwie kommen könnten und deshalb, ja, scheint es alles einen recht normalen Gang zu nehmen und Bond juckt es nicht groß weiter, aber die scheinen da etwas vorzubereiten. Dann kommt der gute Christatos wieder, hat sich doch durchaus ein bisschen Zeit gelassen und sie reden dann gar nicht irgendwie drüber, was Christatos gemacht hat, offiziell war er auf Toilette, sondern reden weiter über belanglose Dinge. Bond ist nach wie vor super entzückt, wie das funktioniert. Also sie halten ihre Tarnung sehr gut auf und aufrecht und ja, letztendlich scheint es so, als wären sie alte Freunde oder Bekannte, die sich irgendwie über belangloses Zeug unterhalten. Und ja, Bond sagt sich, erster Eindruck auf jeden Fall ganz geil. Christatos scheint durchaus ein guter, aber auch knallharter Informant zu sein. Das könnte wiederum aber nützlich für den Erfolg der Mission werden und wäre ja schön, wenn das Ganze dann recht zeitnah abgeschlossen wäre, sodass Bond wieder fein raus ist aus der Nummer. Beim Kaffee kommen sie dann endlich wieder zum Geschäftlichen. Also, ich habe es nicht ganz gecheckt, weil irgendwie versuchen sie die ganze Zeit die Deckung aufrechtzuerhalten, dass keiner sie entlarvt, aber über das Geschäftliche kann dann doch irgendwie gesprochen werden. Und Christatos zeigt einmal mehr, dass er ein Brain ist oder zumindest sehr gut mitdenken kann und sich auch seine Kirschen rauspicken kann. Der hat das Ganze nämlich ganz schlau als Deal eingefädelt und sagt so, Bond, du zerstörst mir meine Gegner, die sogenannte Machina, da hört mein Italienisch mal wieder auf, habe ich auch tatsächlich nicht weiter herausgefunden, was es damit auf sich hat. Ich tippe, so heißt die Gruppe, um die es geht. Ja, und damit das gelingt, bekommt er dann von Christatos Infos, aber Bonds Arbeit ist nicht genug, nein, Bond muss für die Information auch nochmal bezahlen, also vorher 10.000 US-Dollar und nach Beendigung nochmal 20.000 US-Dollar, also ja, hat er eigentlich ganz clever gemacht, Bond macht die Drecksarbeit plus bezahlt.
Aber auch ein Schnapper, wenn man überlegt, was er eigentlich für ein Budget hätte.
Ja, wild, also, ist ein Schnapper, aber das ist auch wieder so ein bisschen unklar, weil oben spricht er halt dann von Pfund, so da sagt er so, du kriegst 50.000 Pfund und unten sind es dann auf einmal wieder US-Dollar, weil sind ja auch nicht die 50.000 Pfund oder sind ja, 30.000 US-Dollar gleich 50.000 Pfund, weiß ich nicht.
Vielleicht. Ja, und dann auch noch inflationsbereinigt, keine Ahnung.
Ja,
keine
aber
Ahnung.
Ist trotzdem Schnapper, hast du absolut recht.
Dafür, dass er bis 200.000 in jeder Währung gehabt hätte, auf jeden Fall, ja.
Ja, sehr wild auf jeden Fall. Genau, ja, und natürlich, da ganz ohne geht's natürlich nicht. Es gibt natürlich auch noch einen Knackpunkt. Und zwar muss der Chef dieser Machina-Organisation eliminiert werden. Und Bond wird also nun de facto zum Auftragskiller, um dafür aber selber auch noch Geld zu bezahlen, ist ein wilder Turn, aber vielleicht geht's ja gut. Christatos hat auf jeden Fall gut geplayed und sich da eine gute Ausgangslage vermeintlich verschafft. Er wägt dann kurz ab, also Bond, ob das so laufen kann, und sagt so, für M und ihn eigentlich egal, wie das Ganze läuft, also ob er jetzt wirklich da ein Auftragskiller ist oder nicht, es geht eigentlich um den Erfolg, also er macht es im Sinne wieder von England. So richtig geil findet er das aber irgendwie doch nicht und versucht sich dann aber so ein bisschen zu beruhigen und sagt so, er wird alles daran setzen, also Christatos gegenüber, er wird alles daran setzen, den Mann zu töten, aber erst ab dem Moment, ab dem auch sein Gegenüber ihn versucht zu töten. Und damit kann dann Christatos letztendlich auch leben. Also er ist da auch ein bisschen unsicher, weil er sich so denkt, jo, das sind jetzt eigentlich auch nicht meine Bedingungen gewesen. Aber sie treffen sich dann so halber in der Mitte, dass es für beide fein ist. Bond erhält dann natürlich noch alle Infos, kurz und prägnant. Im Wesentlichen, um es kurz zusammenzufassen, besteht die Organisation aus ehemaligen italienischstämmigen Amerikanern, die irgendwie nach Verurteilungen zurück nach Italien abgeschoben werden. Also die sind alle groß rausgekommen in Amerika, haben sich da irgendwie ein bisschen was aufs Kerbholz aufgeladen und wurden dann letztendlich, nachdem sie festgenommen wurden, irgendwie abgeschoben zu den Italienern, wo sich jetzt dann die ganzen Leute rumtreiben und offensichtlich zu einer großen Bande vereinigt haben, beziehungsweise die dann auch schon wieder ihr Netz weltweit ausspannt. Also sie haben überall irgendwie Schmuggelzentren in der ganzen Welt. Beispiele waren dann Istanbul, Macau, Beirut, wo sie einfach eben den Handel organisieren, sodass sie ihre Waren durch die Gegend schmuggeln, transferieren und sonst was können. Auch in den entscheidenden Branchen haben sie natürlich ihr geschmiertes Personal angestellt, das dann letztendlich für einen sicheren Transport sorgt, also bei Airlines, beim Orient Express, kleine Schiffe, irgendwelche Kuriere auf der Straße, also alles ist bestens organisiert und miteinander vernetzt. Und der Umschlagplatz für das Opium ist oder soll laut Christatos dann eine Pharma-Strohfirma sein, also die nur zum Schein errichtet ist, und zwar in Mailand, wo quasi das Zentrum der ganzen organisierten Kriminalität dann sein soll. Und diese gehört keinem Geringeren als einem Enrico Colombo. Den kennen wir auch aus dem Film. Ich war ja froh, dass sie zumindest die Namen nicht durcheinander geschmissen haben. Und der soll dann nicht nur Chef dieser Strohfirma
Spitzname, sein. Spitzname die Taube.
Ganz genau, wichtig. Genau, ganz wichtig. Der hat eine weiße Weste, der hat sich noch nichts zu Schulden kommen lassen, du. Weiße Friedenstaube. Genau, und der soll dann eben der Chef des Ganzen sein, also nicht nur von der Strohfirma, sondern auch von dieser organisierten Kriminalität. Und letztendlich damit dann auch Bonds Zielperson. Und ja, es wird dann irgendwie noch so ein bisschen erläutert, wie dann das Zeug von Mailand aus nach England gelangt. Natürlich auch wieder über Mittelsmänner. Sind natürlich auch geschmierte Leute dann an der Grenze. Es wird auch noch kurz erklärt, wie die den Scheiß dann über die Grenze kriegen, wo die es in den Autos verstecken. Also ist alles tatsächlich recht detailliert beschrieben, vor allen Dingen für eine Kurzgeschichte, fand ich. Aber ja, insgesamt also gute Strukturen, gute Boni, läuft der Laden auf jeden Fall. Ja, das Praktische, sagt dann Christatos auch noch, Bond, ganz ehrlich, brauchst du dir eigentlich auch gar nicht so einen Stress machen, weil eigentlich kennst du Colombo auch schon. Der sitzt nämlich da vorne am Eingang. Also Christatos kennt seine Gegner, die kennen offensichtlich ihn. Irgendwie so richtig was machen kann man nicht, aber Christatos hat ihn wohl auch schon erspäht und erzählt Bond dann noch, wer die feine, hübsche Dame nebendran ist. Also irgendeine österreichische Prostituierte letztendlich, so wird es zumindest beschrieben. Außerdem gehört Colombo das Restaurant. Jetzt kann man natürlich auch den ganzen Affenzirkus mit der Tischorganisation verstehen und dass die Leute da alle auf seine Aussagen oder auf seine Befehle reagieren. Und Bond denkt sich nur so, jo, ich finde die Frau ganz hübsch. Der Dude war mir bisher eigentlich auch relativ sympathisch. Aber wenn die jetzt natürlich hier zwei Spitzel sind, finde ich das nicht mehr ganz so pralle. Und weiß aber auch so, oder sagt dann auch so, er ist mir auch schon länger aufgefallen, die Dame ist recht auffällig, die sind ja recht laut auch teilweise. Das ist mir natürlich nicht entgangen. Die Dame schaut natürlich auch rüber dann zu ihm, schenkt ihm natürlich ein Lächeln. Das macht es natürlich nicht einfacher, sie jetzt unsympathisch zu finden. Und ja, während sie dann noch zu Ende plaudern, wird überall neu eingedeckt, sodass ja, weitere Gäste kommen können. Also da ist immer recht viel Betrieb in dem Restaurant und Bond bekommt dann eben nicht mit, wie der freie Stuhl, der vorhin an ihren Tisch gestellt wurde, nun wieder von dem Tisch weggenommen wird, an 5 verschiedene Tische weitergereicht wird und letztendlich, so kriegen wir es erzählt, in einem der Hinterräume verschwindet, in Colombos Büro. Und dahin verschwindet dann nämlich auch unser guter Colombo. Und wie zu erwarten war, hat dieser den Stuhl manipulieren lassen und zwar mit einem Mikrofon im Sitzkissen ausgestattet. Also würde ich mal sagen, für damalige Verhältnisse recht raffiniert. Da waren die Mikros, glaube ich, noch ein bisschen größer. Und ja, er kann sich dann im Hinterraum alles in Ruhe anhören und beschließt, dass Christatos ein Mistkerl ist. Gut, war vielleicht von vornherein abzusehen, dass die sich nicht ganz grün sind. Ansonsten lässt er aber nicht groß was über seinen Gemütszustand erkennen oder wir kriegen zumindest nichts erzählt. Und er kehrt zu seiner Österreicherin zurück und es entwickelt sich quasi wie so eine kleine Szene. Sie reden irgendwie leise aufeinander ein, während Bond und Christatos eben gerade im Begriff sind zu gehen. Und genau in dem Moment macht die Frau dann eine riesen Szene, beschuldigt Colombo mit irgendwelchen Vorwürfen, bis die Lage halt eskaliert, sie eine Weindusche kriegt. Andersrum,
ja.
Genau, die Lage eskaliert, sie beschuldigt ihn, er natürlich dann auch und sie sagt ihm so, ich habe keinen Bock mehr auf dich, hier kriegst du meinen restlichen Weißwein noch oder rot, ist auch egal, auf jeden Fall gibt's eine kleine Weindusche. Und damit hat Bond natürlich eine gute Chance, in das Gespräch einzusteigen, beziehungsweise sich irgendwie in die Situation einzumischen. Ich weiß nicht, wenn ich so im Ausland wäre, wäre es so das Letzte, was mir einfällt. Auch vor allen Dingen, wenn ich wegen was anderem da wäre. Aber er ergreift zielsicher die Chance, die Frau irgendwie auf seine Seite zu ziehen. Sagt so, ja, scheiße, hier, ich willst du nicht mitfahren? Ich muss jetzt auch ein Taxi rufen. Könnte ich nach Hause bringen. Findet sie gar nicht so geil. Ist auch erst ein bisschen unwirsch ihm gegenüber. Willigt dann aber irgendwie ein, weil sie offensichtlich schnell weg will. Und auf der Fahrt verklickert er ihr dann, weil natürlich so ein bisschen ins Gespräch kommt man, verklickert er ihr dann, dass er ein Autor ist und auf der Suche nach guten Geschichten über Drogenschmuggel ist, ja, darüber gerne ein Buch schreiben würde und seine Geschichten natürlich auch schon im Voraus, beziehungsweise die Filmrechte an diesen Geschichten verkauft wurden. Ich weiß gar nicht, ob es Hollywood war oder nicht, aber auf jeden Fall gut dotiert und dass er jetzt sich quasi nur noch um den Inhalt kümmern muss. Der Köder wird offensichtlich auch geschluckt. Also die Frau sagt dann so, ah, okay, ich dachte schon, du treibst da irgendwie was anderes. Aber jetzt ist natürlich klar, warum er mit Christatos irgendwie da abgehangen ist oder abgehangen hat, wenn er aus ihm verschiedene Geschichten rauskriegen wollte. Und sie meint dann so, ja, ich kann da jetzt nicht wirklich was zu beitragen. Ich weiß halt das, was alle wissen irgendwie. Und ja, Bond versucht sich da irgendwie so eine gute Position zu verschaffen, weil er, glaube ich, schon denkt, dass sie mehr weiß. Und sagt dann so, ja, das sind ja genau die Geschichten. Und zufällig stellt sich dann am Ende der Fahrt natürlich auch noch heraus, dass beide nach Venedig in den nächsten Tagen müssen. Beziehungsweise Bond hat, glaube ich, gerade seine persönlichen Planungen so ein bisschen umgestellt.
Angepasst, ja.
Genau. Auch ohne Reisebüro hat er das offensichtlich ganz gut hingekriegt. Und er schafft es irgendwie, sie zu überreden, dass sie sich in 2 Tagen an ihrem Lieblingsstrand in Venedig treffen, wo sie immer zum in der Sonne faulenzen hinfährt oder zum Bräunen. Genau, und er schafft es, dass er da dann eben sagt, ja, dann lass uns doch da treffen. Und sie sagt, ja, muss aber der Strand sein, weil die Inhalte sind dann doch nicht so richtig für die Öffentlichkeit bestimmt. Vielleicht weiß ich doch ein bisschen mehr. Genau, und damit entschwindet sie dann in ihr Hotel. Bond fährt nach dem kurzen Annäherungsversuch und dem Versprechen eines Diamanten, was auch wieder ganz wild ist, irgendwie als Dank. Also er hat dann auch wieder sowas rausgehandelt, fährt er dann zu seinem Hotel weiter und hat sich immerhin mal schon mal die erste Spur unter den Nagel gerissen. Soweit mal mit dem eigentlich ja letztendlich ersten ereignisreichen Tag. Vielmehr war es ja bis dato noch nicht. Am nächsten Tag, Bond, wir kennen ihn, er reist schon auch mal ganz gern mit der Bahn. In dem Fall wohl irgendwie nicht so ganz seine Kragenweite in Italien. Also klingt fast ein bisschen wilder als die Deutsche Bahn. Versprochen wurde ihm ein Luxusschnellzug. Das Beste, was es in Italien gibt, ist aber anscheinend gar nicht so geil. Also der Service ist irgendwie relativ schlecht. Es ist auch ein bisschen eng für große Engländer, also eher so ein bisschen schwierig formuliert wieder von Bond, aber für die kleinen Italiener, weil die ja immer auch nur klein sind. Und eigentlich rucklig ist es auch, also nicht so pralle, aber er schafft es dann letztendlich trotzdem nach Venedig. Da hat er sich dann nach so einer anstrengenden Fahrt, muss natürlich ins beste Hotel gegangen werden, ist klar. Ehrensache für Bond. Und nachdem er das alles erledigt hat, eingecheckt hat, macht er irgendwie einen auf, weiß ich nicht, Touri und Malle-Touri in Venedig und gönnt sich eine Bar nach der anderen, die geilsten Drinks. Schmeißt ja, natürlich auch
die Fuffis durch den Club, genau, quasi.
Schmeißt ja die Lira, die er sich eingespart hat. Ja, das war wahrscheinlich von Anfang an sein Plan halt, dass er sich da ein bisschen was auf die Seite spart und dann einen geilen Abend haben kann. Deshalb hat der Christatos wahrscheinlich so ein günstiges Angebot gemacht. Jedenfalls, da schmeißt er ein bisschen um sich, hat aber irgendwie, oder verfolgt offensichtlich, wir kriegen es eigentlich nur in ein, zwei Sätzen geschildert, aber verfolgt offensichtlich trotzdem irgendeine Mission oder irgendein Ziel dahinter, weil er halt auch jedem aufbindet, so, ja, hier, ich bin der erfolgreiche Autor, ich mache hier gerade Urlaub. Anscheinend auch egal, ob es jemand hören wollte oder nicht, so, das sagt er einfach jedem. Weiß ich, fand ich irgendwie ein bisschen wild, aber wurde dann auch nicht weiter beschrieben. Am nächsten Vormittag natürlich auch noch eine Sightseeing-Tour. Ich meine, wenn der Kater es zulässt, warum nicht? Ja, Venedig ist man vielleicht auch nicht so oft, zumal ja eigentlich auch immer recht voll. Vielleicht hat er da eine ganz gute Zeit abgepasst. Genau, eigentlich aber dann doch mehr, um zu prüfen, ob ihm irgendjemand folgt. Also er ist dann schon wieder in seinem Agentenmodus angekommen. Der Kater kann nicht zu schlimm gewesen sein. Und für die perfekte Tarnung gibt es dann natürlich auch noch, wie der klassische Touri, eine Postkartenaktion. Also er kauft sich eine Postkarte, schmeißt die irgendwo ein, damit seine Sekretärin auch noch weiß, wie schön es in Venedig ist, während sie irgendwie im Bunker beim Secret Service in London sitzt oder so. Ja, genau, das war dann so sein schöner Vormittag, bevor er sich mit der Gondel dann, also in dem Fall per Wasser, die Gondel ist damit gemeint, auf den Weg zu seinem Date macht. Ist tatsächlich so ein bisschen unsicher, was ihn erwarten wird. Also irgendwie kann er auch die gute Liesel, wie sie ja auch heißt, habe ich noch, glaube ich, nicht gesagt, gar nicht mal so richtig einschätzen. Aber ja, ich glaube, er weiß auch nicht so richtig, was ihn jetzt eigentlich, was er zu erwarten hat. Dementsprechend unsicher macht er sich auf den Weg. Kommt dann auch nach einer Stunde Überfahrt in der Lagune an, die sie ihm beschrieben hat. Und das ist wiederum aber so ziemlich im sandigen Nirgendwo. Also trostloser geht's eigentlich nicht.
Ja, jetzt, maximal tote Hose, ja, auch.
Genau, wäre jetzt nicht mein favorisierter Chillstrand. Also irgendwo zwischen verminten Dünen, einem braun verbrannten Golfplatz mit maroden Strandhütten und keinerlei Personal, weiß ich nicht. Aber nun ja, das scheint also der Ort zu sein, wo es hingehen soll. Er kann dann dementsprechend schnell auch den ihm beschriebenen gelben Fleck am Horizont ausmachen, also sein Ziel, das ist der Sonnenschirm von Liesel, wie sie ihm vorab beschrieben hatte. Und hier habe ich mir auch wieder notiert, irgendwie wird alles für eine Kurzgeschichte wieder unfassbar ausführlich beschrieben, wie er da durch dieses Ding läuft, wie das da alles aussieht, also keine Ahnung. Nach Ewigkeiten schafft das auf jeden Fall. Erwischt natürlich die Dame beim allerbesten Moment, freizügigen Sonnenbad. Der Vorwurf ist gleich auch klar, nachdem er sich irgendwie durch den Räuspern aufmerksam auf sich gemacht hat. Die Gute hat gedacht, er kommt halt 5 Minuten später, er ist zu früh. Damit hat sie natürlich vergessen, ihren Bikini anzuziehen. Ja, Opala. Und Bond, ja, bitte? Oberteil, ja.
Ja. Nee, Opala, sagte ich, weil, ach so, ja. komisch, sie hat es explizit ja auch im Vorfeld gesagt, er soll höflich anklopfen und er reißt ja quasi den Laden auf, um da reinzupreschen.
Ist die Frage, wer es nötiger hatte, ob Bond sich extra beeilt hat oder ob sie es extra drauf ankommen lassen hat, aber ja, ist auf jeden Fall wild. Bond kaschiert das Ganze mit der Aussage, der Sand ist wirklich so heiß, da musste er in den einzigen Schatten, den es hier am Strand gibt, natürlich möglichst schnell. War keine Zeit mehr, das noch irgendwie diskreter zu machen. Und Bond fragt dann irgendwie auch gleich indirekt, weil er offensichtlich irgendwie ein bisschen was vermutet, ob jetzt die versteckten Bodyguarde ihn dann gleich wieder mitnehmen, nachdem er sie so hinterrücks quasi überfallen hat. Und sie hat ja auch schon öfter gesagt, sie hält alle Männer für Schweine, weil sie dann irgendwie sagt, so, hey, wie kommst du jetzt da drauf? Und so, ja, lässt sich doch sicher bewachen, damit dir nichts passiert. Aber da sie ja der Meinung ist, dass Bond gut erzogen ist, sagt sie, das ist in dem Fall jetzt nicht nötig gewesen, er ist nur eins der kleineren Schweine. Genau, es kann also mit der Befragung losgehen. Liesel wird dann aber irgendwie, sobald Bond mit seinen Fragen loslegt, doch ein bisschen nervös, sagt so, ich würde so ein bisschen gern was über Columbo erfahren, sah so aus, als wüsste du da was gestern, erzähl doch mal. Und sie hat auf einmal irgendwie so gar keinen Bock mehr drauf. Also sie hat ihn dann irgendwie so eine Stunde herzitiert, und um ihm dann im ersten Satz zu sagen, so, ja, nee, du, lass mal doch sein, ist hier heute nicht so passend, ist irgendwie nicht meins, vielleicht doch ein bisschen zu aufregend. Und sagt ihm dann noch, ey, wenn ich dir jetzt hier irgendwas erzähle über Colombo, der wird doch so krass wütend, der rast komplett aus. Das könnte schädlich für mich werden. Und Bond nur so, ja, aber wer soll es halt hier auch mitkriegen? Wir sind ja extra hierher gekommen. Ja, das klärt sich dann recht schnell, denn die Audienz ist dann ziemlich jäh beendet, weil sie...
Ja, ziemlich jäh, das trifft ganz gut. Ich fand das komplett sinnbefreit, was da ablief.
Ja.
Weil ich dachte auch zwischendurch, habe ich irgendwelche Seiten übersprungen.
Weil sie kamen
gerade ins Reden rein. Man dachte, okay, jetzt gibt die vielleicht mal wichtige Informationen. Ja. Und dann war es das auch schon.
Ja, voll. Und dann habe ich mir auch gedacht, so, ja, also wusste sie es jetzt oder halt nicht. Aber dann hätte sie jetzt halt ja auch nicht so weit herbestellen müssen. Also ganz wild, denn ja, sie schaut dann irgendwie so an den Horizont. Sind noch keine 5 Minuten irgendwie da, dass Bond ihr alles weggeguckt hat, geschweige denn, dass sie gesprochen haben. Dann kommt die Armada hier hinten am Strand entlang. 3 Männer, natürlich pechschwarz im Laufschritt, sodass Bond relativ schnell klar wird, dass vielleicht jetzt nicht unbedingt Kuschelkurs angesagt ist, wenn die hier gleich ankommen. Und auch seine gute Liesel sagt ihm so, sollst dich vielleicht auf den Weg machen, könnte unangenehm werden. Bond ist aber sehr zügig auf den Beinen, weil so richtig einen Ausweg hat er halt auch nicht. Er läuft jetzt auch dann in die andere Richtung weg, da geht es irgendwie anscheinend zu so einer Landzunge. Er kann aber nicht über die Insel irgendwie abkürzen, weil entweder muss er darum laufen, wo die herkommen, oder alles an der Küstenlinie entlang. Er entscheidet sich für die Küstenlinie, selbstverständlich, und zwischendurch abkürzen geht halt nicht, weil da die ganzen verminten Gebiete sind. Er hält sie aber offensichtlich ganz gut auf Abstand, leidet aber doch recht krass unter der Hitze, also nach irgendwie geschätzten 1,5 Kilometern ist er nah am Tod gefühlt, also keucht sich die Lunge aus dem Hals und schwitzt wie ein Schwein. Und seine Hoffnung ist dann irgendwie, oder seine einzige Lösung für den ganzen Scheiß ist dann irgendwie zu hoffen, dass es den anderen ja eigentlich auch so gehen muss, dass die in ihrem Schwarz vielleicht noch mehr darunter leiden. Und sie holen, wie gesagt, auch nicht wirklich auf. Allerdings entscheiden sich dann 2 von den 3 Leuten, durch das Minenfeld abzukürzen. Damit hat er jetzt nicht so richtig gerechnet. Auch da ist eher Beten angesagt, dass sie vielleicht nicht wissen, was sie da tun. Weil sonst könnte es ein bisschen eng werden, dann werden sie ihn abfangen. Und er freundet sich so langsam mit dem Gedanken an, dass er doch vielleicht seine Waffe als Hilfe nehmen muss, um den ganzen Scheiß zu klären. Auch hier wieder werden seine Gedanken ziemlich abrupt unterbrochen, denn er muss sich keine weiteren Gedanken mehr machen. Neben ihm detoniert nämlich plötzlich der ganze Scheiß in dem Minenfeld. Und das war es dann auch mit 2 der 3 Männern, so zumindest kann man vermuten, viel mehr sieht er davon nicht. Und beziehungsweise erwischt nur einen, Entschuldigung, der andere verfällt in dem Minenfeld in Schockstarre und scheint offensichtlich auf Hilfe oder auf seine Mami angewiesen zu sein. Der kommt da erstmal nicht mehr raus. Das erleichtert Bond so ein bisschen. Andererseits hat jetzt so ein bisschen auch der hinter ihm aufgeholt. Und seine nächste Hoffnung heißt Harpunenfischer vor ihm, die ihm irgendwie auch schon ein bisschen suspekt vorkommen, weil sie halt so alle da so warten, gechillt. Die Detonation hat die jetzt auch nicht wirklich, ja, genervt oder so. Und je näher ihn kommt, ja, merkt er auch, dass hinter ihm der Mann in Laufschritt verfällt, wo er sich so denkt, ja, ist vielleicht auch nicht so clever, weil die Harpunenfischer, die würden ihm ja schon irgendwie helfen. Also der andere sollte ja vielleicht umdrehen, damit er nicht von der Polizei gefasst wird. Der läuft aber geradewegs auf die Gefahr zu. Und ja, als Bond sich wieder nach vorne dreht, ist ihm auch recht schnell klar, warum eigentlich. Denn vor ihm steht als einer der Harpunenfischer, verkleidet nenne ich es mal, der gute Columbo höchstpersönlich. Und alle haben ihre Harpunen auf Bond gerichtet. Das heißt, eigentlich eine relativ beschissene Situation. Columbo hat sich offensichtlich auch schon informiert, weiß genau, wer vor ihm steht. Bond vom Secret Service, aber ist ja weltweit auch nicht wirklich ein Geheimnis. Und ja, für Bond jetzt erstmal ein bisschen ungünstig. Der setzt sich erstmal auf die Kaimauer, um zu Atem zu kommen und sich eine Strategie zu überlegen. Hat auch seine Waffe schon gezogen, um sich irgendwie ein bisschen ein Standing zu verschaffen. Bekommt aber dabei natürlich nicht mit, wie er so mit den Harpunenleuten so ein bisschen plaudert, dass hinter ihm der dritte Mann mittlerweile angekommen ist und ihm dann mit seiner Waffe erstmal K.O. schlägt und die Lichter ausgehen. Auch wild auf jeden Fall da, was da am Strand abgeht, wie ich finde.
Jo.
Jo. Aber ich fand, da hat man doch auch trotzdem eine relative Parallele zum Film. Da war es natürlich mit den Strandbuggies irgendwie so ein bisschen anders, aber da hatten wir auch so eine Strandszene.
Ja, dass er dann entführt wurde, ja, oder mitgenommen wurde. Genau. Und ja, ja, und danach die Enthüllung kam, ja, ja.
Turns out geht hier ähnlich weiter. Auch hier kommt Bond auf einem Schiff in einer Kajüte zu sich. So zumindest nimmt er es wahr. Und zudem darf er sich mit einem Matrosen mit schlechtem Englisch rumschlagen. Auch nicht das, was du haben willst, wenn du irgendwie einen dröhnenden Schädel hast von irgendeinem Ding, was auf deinen Kopf geknallt ist. Das Schöne ist aber, dass Bond recht schnell herausfindet, dass es sich nicht wirklich um Feind handelt. Also sie sind eher daran gelegen, dass es Bond gut geht. Der Matrose scheint sogar irgendwie so richtig Mitleid mit Bonds Schmerzen zu haben, was ihm so ein bisschen komisch vorkommt. Und sagt ihm dann auch, ja, Bond, mach dich mal fertig. Und geschniegelt und gestriegelt geht's dann zum Dinner mit dem Herrn des Hauses bzw. des Schiffes. Und Bond ein bisschen verwundert, aber lässt es halt mal auf sich zukommen. Groß andere Optionen hat er ja nicht. Und er bekommt dann sogar vor dem Abendessen noch seine Habseligkeiten wieder, bis abgesehen natürlich auf die Waffe. Das wäre vielleicht auch ein bisschen zu risikohaft, aber alles andere wird ihm wieder gegeben. Columbo lässt dann auch nicht lange auf sich warten beim Essen und lädt zu einfacher, aber leckerer Bauern- und Hausmannskost. Und natürlich, so gut hat der Bond offensichtlich studiert, ein paar alkoholische Kaltgetränke dürfen natürlich auch nicht fehlen. Dafür ist reichlich gesorgt. Bond darf auch zugreifen, ihm soll es gut gehen, er soll zu Kräften kommen. Und Bond kann das natürlich mal wieder nicht ablehnen. Columbo erzählt ihm dann auch, ja, schön, dass du da bist. Ich würde gerne den ganzen Kindergarten hier auch beenden. Also wir könnten uns jetzt auch mal wie richtige Männer verhalten und uns nicht irgendwie, ja, Ringelpiez mit anfassen machen. Und der eine entführt den, der andere sagt nicht, wer er ist. Und irgendwie ein bisschen suspekt hier alles. Also machen wir nochmal eine richtige Vorstellungsrunde. Und Bond fragt sich dann so, ja, aber also wenn du mich einladen wolltest zum Essen, keine Ahnung, hättest du mir keine Überziehen brauchen, da wäre ich halt auch so gekommen. Also ich bin ja auch absichtlich in die ganze Falle mit Liesel getappt. Davon hat man jetzt vorher nicht viel gemerkt, aber offensichtlich hatte Bond doch einen Plan. Ich finde, sowas geht dann vielleicht auch in so einer Kurzgeschichte unter.
Ja.
Ja, aber spätestens seit Liesel sich ihm an den Hals geworfen hat im Restaurant, war eigentlich recht viel klar. Und er hat dementsprechend auch Vorbereitungen getroffen. Also Secret Service ist informiert, weiß Bescheid so, wenn Bond
ja,
24 Stunden keine Lebenszeichen von sich gibt, blablabla, wir kennen's, dann ist hier natürlich die Hölle los. Das hätte natürlich auch nicht sein müssen, ne? Bond fragt sich dann natürlich...
Ja, aber der ist ja berechtigter Punkt mit dem K.O.-Schlagen, ja, ob es das gebraucht hätte, weil James hätte ja keine Option gehabt.
Absolut, checke ich auch nicht so ganz. Man hätte sich auch freundlich am Strand vorstellen können. Bond war eh schon komplett fertig, der hätte sich eh nicht mehr gewehrt. Naja, jedenfalls Columbo fragt sich dann wiederum, warum Bond dann überhaupt weggerannt ist, wenn er das alles durchschaut hatte. Und Bond, ja, vielleicht war es halt ein bisschen der falsche Weg, Auftragskiller herzuschicken. Die machen es jetzt nicht unbedingt gemütlich, dass man sich am Lagerfeuer hier am Strand zusammensetzt. Also Liesel als Lockvogel hätte vielleicht auch gereicht, hätte man anders einfädeln können. Naja, sind sich da nicht ganz einig. Ja, nach Columbos Meinung war sie aber eher an Bond eben interessiert. Das heißt, es hätte mit einem Lockvogel nicht geklappt, weil das wäre dann in irgendeine andere Richtung gekippt. Dementsprechend waren dann die Nachhut, nenne ich es mal, doch recht sinnvoll. Macht Columbo dann auch irgendwie traurig, weil er jetzt halt Bond und Liesel wütend gemacht hat, also die auseinandergerissen hat. Da hätte ja noch was draus werden können. Eigentlich ist er auch ein guter Mensch, wie er findet. Und jetzt hat er dann zudem auch noch Blut an den Händen, weil er einen seiner Männer im Minenfeld verloren hat, was nicht seine Absicht war und was ihn dann auch recht plötzlich jähzornig werden lässt. Also tickt er schon mal kurz aus und sagt so, es hätte easy ein Treffen halt sein können, aber wie hätte er das easy einfädeln können mit einem potenziellen Mörder von ihm? Und dann schiebt er irgendwie so die Schuld ein bisschen zu Bond. Hätte er zeigen können oder mal sagen können, dass man sich so treffen kann. Und Bond denkt so, Junge, was ist hier eigentlich gerade los? Ich check gar nichts mehr. Und bekommt dann als Antwort, weil die kennt er ja nicht, die Aufnahme aus dem Restaurant vorgespielt, wo er ja recht klar zu vernehmen ist, dass er Columbo, wenn es sein muss, dann auch umbringen wird und eben kooperiert mit Christatos. Ja, genau. Und daraufhin hat dann Columbo eben beschlossen, Bond zu sich zu holen und ihm die Wahrheit zu zeigen. Und das wäre halt ohne Polizei irgendwie nur schwierig gewesen, weil Bond sich darauf wahrscheinlich nicht eingelassen hätte. Er sagt dann auch Christatos, ist ein Laberhans, also der hat eigentlich nur Lügen erzählt. Also zumindest fast muss er dann einschränken, weil er ist schon auch unter den Schmugglern zugange, aber vermutlich vielleicht auch der erfolgreichste Mittelmeer, aber halt sonst trifft recht wenig zu, wo ich mir denke, ja, weiß ich nicht, viel mehr hat Christatos jetzt auch nicht unbedingt gesagt. Er hat halt die Problematik so ein bisschen umgedreht und ja, durch die Polizei hätte er halt dann für sein Geschäft natürlich recht große Probleme bekommen, deshalb war dann eigentlich der Weg, so wie er ihn gewählt hat, Bond zu sich zu holen, irgendwie doch ganz gut. Und er ist seinem Ruin dann entgangen. Aber, und das ist das Schöne, er hat eine positive Nachricht für Bond. Er will ihm dann helfen, dass der Fall morgen schon erledigt ist. Also er kann ihm da gute Infos liefern. Bond forscht dann eben weiter, was Columbo denn so treibt und ist schon fast geneigt, ihn sympathisch zu finden, weil irgendwie bisher eigentlich ganz nett, seit er an Bord ist. Vielleicht hat er sein erster Eindruck nicht getrügt. Und er handelt quasi, so wie er es dann selber sagt, mit allem, was nicht nied- und nagelfest ist. Also ist egal, ob es irgendwie Frauen, keine Ahnung, irgendwelches andere Zeug, Habseligkeiten, Schmuck, whatever ist. Also er handelt mit allem, nur auf eins legt er eben Wert, dass er mit Drogen nichts am Hut hat. Und er gibt sich dann so auch ein bisschen aus als Saubermann unter den Schmugglern, wo ich mir denke, ja, ob das andere jetzt besser ist mit Prostitution als Drogen, weiß ich jetzt ja auch nicht.
Also er sagt halt wirklich, also Drogen ist das Allerletzte, ja. Wer das macht, ist halt ja. Untermensch, aber selber alles andere wird komplett bespielt, ob es Menschenhandel ist, ob es irgendwelche Medikamentengeschichten sind und Waffen, das ist alles fein, aber bei Drogen, da zieht er die Grenze. Weiß ich nicht.
Ja, weiß ich auch gar nicht, ehrlich gesagt, was ich davon so halten soll, aber gut, so sieht's zumindest Columbo und ja, Bond dämmert so langsam. Und Columbo bestätigt ihn natürlich dann, dass Christatos vielleicht hier derjenige ist, der so ein doppeltes Spiel treibt. Der braucht natürlich nach wie vor die Gunst bei der in Italien stationierten amerikanischen Drogenarbeit. Und durch kleinere Opferungen von irgendwelchen Leuten oder Schmugglern, die er halt irgendwie kennt, kann er von sich dann ablenken und eben im Hintergrund seine Geschäfte durchziehen. Und ja, Bond will natürlich wissen, warum er es dann auch noch auf Columbo Art gesehen hat. Und der sagt so, ja, bei einer letzten Aktion gab es irgendwie so einen kleinen Zwischenfall, die für ihn sehr positiv ausgegangen ist. Wir hatten wohl irgendwie dasselbe Ziel. Ansonsten kreuzt man sich irgendwie nur wenig durch die verschiedenen Aufträge. Aber in dem Fall war es wohl ein bisschen unglücklich. Und er hat halt eins der Boote von Christatos Meer versenkt, von dem auch nur ein Überlebender übrig geblieben ist. Den hat er dann auch noch ausgequetscht und alle Informationen aus ihm rausgeholt. Nur dummerweise hat er ihn dann laufen lassen, hat gedacht, jo, Albanien ist weit genug weg von Italien, der wird schon nicht mehr mit Christatos in Zusammenhang oder in Austausch treten. War etwas unclever und dafür scheint es jetzt dann die Quittung zu bekommen. Nichtsdestotrotz weiß er Sachen, wo er sich sicher ist, dass Christatos nicht weiß, dass er im Besitz dieser Informationen ist. Aber mit diesen Informationen haben sie eben morgen direkt die Chance, in aller Herrgottsfrüh, ja, ich sag mal, einen Termin wahrzunehmen und die Sachen wieder gerade zu rücken. Wenn die ganze Sache dann auch noch unter ihnen bleibt, natürlich wie immer so ein bisschen geheimes Gemauschel, ja, und nicht wieder zurück nach Italien schwappt, sprechen sie dann an der Stelle die gleiche Sprache und der Deal ist geritzt. Das muss Bond nur einmal bestätigen. Er kann von mir aus von Columbo aus mit M sprechen und vielleicht auch noch mit, wenn es irgendwie nötig ist, mit weiteren Personen. Aber bitte schau, dass der Scheiß in England bleibt und es nicht auf Columbo quasi zurückfällt. Das Ganze wird dann natürlich recht einfach mit einem Männerhandschlag besiegelt und Bond erhält seine Waffe zurück. Eine Bezahlung will Columbo irgendwie auch nicht haben für seine Infos. Da ist Bond so ein bisschen überrascht, aber Columbo kann es recht schlüssig erklären. Sagt so, hey, wir haben hier in dem Fall das gleiche Interesse, wir ziehen am selben Strang, also easy. Bond haut dich aufs Ohr, morgen geht's los. Und Bond weiß natürlich wie immer, Bromance for life, hat er wieder abgelevelt hier in Italien diesmal. Jo, wie er dann im Halbschlaf aufsteht in aller Herrgottsfrühe, gibt's erstmal Kaffee mit Rum. Hat Bond natürlich auch schon schlechtere Frühstücke genossen. Das ist ja ganz nach seinem Geschmack. Columbo schenkt den an allen aus. Und ja, Bond sieht so, ja, ein Genießer, der da vor ihm steht. Gefällt eigentlich das Leben, das Columbo sich so zurechtgelegt hat. Irgendwie ist zwar immer ein bisschen Risiko, immer auch ein bisschen Konflikt mit dem Gesetz. Ist natürlich nicht ganz so schön. aber eben auch immer Abenteuer und auch eine Prise Spitzbubigkeit, was Bond sehr sympathisch ist und sagt so, ja, das ist eigentlich, irgendwie macht er nicht so richtig saubere Sachen, aber irgendwie kann man es ihm auch nicht übel nehmen. Hat er sich doch eigentlich ganz nett zurechtgelegt. Es macht es dann eben nicht ganz so schlimm und weniger düster. Auch schwierige Einschätzung von einem Geheimagent, der eigentlich vielleicht eher auf der guten Seite steht, vermeintlich, aber naja, wild. Es gibt dann ein kurzes Briefing von Columbo, warum der ganze Scheiß hier eigentlich. Und ja, sie werden demnächst in irgendeinen Hafen einlaufen. Sie werden ein albanisches Schiff überfallen. Natürlich mit dem Überraschungsmoment, weil sie dann doch ein paar weniger Leute sind als auf dem albanischen Boot. Das Boot ist irgendwie mit Papierrollen beladen, die halt entladen werden und geschossen. Das ist Columbo an der Stelle irgendwie auch wieder wichtig. Wird erst, wenn die anderen anfangen zu schießen. Ansonsten wird es ein schnelles Überrumpeln und fertig ist der ganze Fall. Was genau er will, wird irgendwie nicht an der Stelle klar, außer dass er das Boot versenken will. Er gibt Bond dann auch noch mit auf den Weg. Ja, falls du drauf gehst, gehst du halt drauf. Kann man nichts machen. Ja, und in jedem Fall muss er für Columbo oder seine Leute schießen und nicht gegen sie. Sonst hat er das nächste Problem und er erklärt ihm auch, warum. Seine Gegenüber sind nicht nur Feinde von Columbo, sondern natürlich auch Feinde gegen England. Und deshalb sind sie vereint in der Sache eigentlich ganz schlüssig und easy. Kurz darauf geht's los. Columbo, quasi Hellseher gewesen, genau wie beschrieben, ist alles angerichtet. Etwa 20 Mann haben sie gegen sich, 12 sind sie selber. Nur mit der Schießerei hat er ein bisschen Unrecht gehabt. Also die geht halt natürlich direkt los. Die bricht in vollem Ding los. Und Bond hat irgendwie seinen eigenen Kopf mal wieder. Er duelliert sich da gar nicht groß mit Schießen, sondern sie entern das Schiff quasi und über das andere Schiff kommt er dann an Land und versucht sich da einen Überblick zu schaffen. Das gelingt aber nur bedingt, denn er muss schon relativ schnell in den Laderaum von dem anderen Schiff flüchten unter Gewehrsalven, die irgendwie auf ihn abgefeuert werden aus einem Maschinengewehr, das an dem Eingang von der Lagerhalle positioniert ist mit einer Person. Dennoch gelingt es ihm dann, seinen Gegner an der Lagerhalle ins Jenseits zu befördern mit zwei gezielten Schüssen aus der Deckung und er hat dann recht schnell freie Bahn, um zur Lagerhalle zu gelangen, wird da auch nicht weiter behelligt und denkt sich so, könnte man eigentlich reingehen, merkt dann aber auch so, gar nicht mal so geil in der Lagerhalle, weil die ganzen Papierrollen sind optimal positioniert, um sich dahinter halt zu verstecken und ihn letztendlich in eine Falle tappen zu lassen. Er sieht dann auch, beziehungsweise er kriegt es hautnah mit auf dem Weg zur Lagerhalle, dass in diesen Rollen, in diesen Papierrollen quasi Rohopium gelagert wird. Ihn legt es nämlich natürlich auf dem Weg auch noch auf die Fresse, weil er in irgendeiner Pfütze ausrutscht und sich das Zeug dann aus dem Gesicht wieder raus schmieren darf und weiß jetzt dann natürlich auch, um was es hier geht. Denkt sich so, nee, in die Halle gehe ich dann nicht rein. Das ist hier wieder mal Todeszone. Er hat einen besseren Plan und diesen teilt er dann natürlich auch gleich Columbo mit, der gerade dazu stößt. Anscheinend ist die Schießerei auf dem Boot soweit durch. Und er sagt so, ich gehe mal außen rum, ich check das mal von der Rückseite ab. Ihr wartet, ihr geht da auch nicht rein, bis das Go kommt. Und natürlich, ist recht kurz gefasst hier alles, stellt sich das als goldrichtig raus. Am Hintereingang macht sich nämlich gerade jemand zu schaffen mit irgendwelchen Kabeln. Und natürlich ist es auch der gute Christatos, der neben seinem Cabrio mit laufendem Motor steht und offensichtlich irgendwas im Schilde führt. Bond hat wenig Bock zu sehen, was er genau im Schilde führt und schießt dann auch relativ gleich auf ihn, verfehlt ihn nur leider Gottes und in Bruchteilen von Sekunden später gibt es eine Riesenexplosion in der Halle und als Bond wieder steht und wieder ja so ein bisschen klar ist, er wurde von den Füßen gefegt, sieht er, wie die Halle in sich zusammenklappt, mehr oder weniger in Flammen steht und außerdem sieht er, dass Christatos bereits rasend über die vor ihm sich erstreckende Ebene unterwegs ist. Bond muss also ein weiteres Mal zu seiner Volta greifen und diesmal hoffentlich auch treffen. Zwei weitere Male verfehlt er aber nochmal und als sein Ziel ihm quasi aus seiner Reichweite herausfährt, schafft er es dann doch noch offensichtlich zu treffen. Er sieht, wie der Kopf kurz zusammenzuckt, das Auto aber weiter auf der Piste einfach unaufhörlich weiterrast. Er denkt so, ja, irgendwann wird es schon abkommen. Dem ist nicht so, das Auto heizt und heizt, bis es am Horizont in der aufgehenden Sonne verschwindet und Bond sich so denkt, okay, dann fädelt er sich halt in den Verkehr ein. Ja, jetzt kommt dann der unschöne Teil für Bond, so zumindest erscheint's, denn Columbo kommt auf ihn zugestürmt mit einer herzlichen Umarmung, garniert mit mit einer Liebeserklärung und zwei dicken Schmatzern auf die Backe. Das hält Bond, verzeiht mir den Ausdruck, für relativ schwul. So mehr oder weniger wird's zumindest dargelegt. Was tatsächlich das Schöne finde, Columbo sagt, so ist mir scheißegal, das darf man auch machen, finde ich ganz geil für die Zeit. Und genau, ist aber dementsprechend überglücklich. Bond ist es doch ein bisschen zu touchy, aber Columbo von Bonds Leistung überrumpelt, überwältigt, fantastischer Mann. Genau, und er sagt auch, ja, wenn du jetzt hier nicht dabei gewesen wärst und den Mann vorne mit dem Maschinengewehr ausgeschaltet hättest, dann wäre Columbo hier ohne Leute wieder zurückgefahren, wenn er das überhaupt noch hätte können. Also hätten sie gut dran glauben müssen. So hat er in Summe nur zwei Leute verloren und ja, alle anderen hat es Leben gekostet beim Gegner, letztendlich bei den Albanern. Christatos hat natürlich auch seinen gerechten Lohn bekommen, wie Columbo feststellt. Und ja, das Schiff von den Albanern ist mittlerweile auch gesunken. Zeit also abzuhauen, die Koffer zu packen und zurück an Bord zu gehen. Bond ist dann tatsächlich auch, als es Adrenalin nachlässt, ziemlich erschöpft. Darf sich da aber kurz auffrischen in seiner Kajüte und dann eins seiner, wie er sagt, leckersten Frühstücke genießen, die er je hatte. Ist auch für alles gesorgt, also alles an Bord. Sein geliebtes English Breakfast fehlt natürlich nicht. Und für Columbo ist klar, Christatos Geschichte ist wahr, nur dass Bond eben, wie er ihm dann mitteilt, die Namen einmal vertauschen muss. Also dass Christatos der ist, der hier das Schindluder treibt und Columbo letztendlich der ist, der der kleine Fisch von beiden ist. Also so ein kleiner, der auch noch ganz nah am Gesetz dran ist und eigentlich gar nicht so schlimm ist. Genau, und dementsprechend stellt sich dann eben heraus, dass Christatos für den Drogenschmuggel nach England verantwortlich war und das alles aber auch nur möglich war, wie Columbo ihm dann mitteilt, weil er von den Russen unterstützt wurde. Die mussten natürlich auch nochmal reingeschmissen werden in die Geschichte. Also es ist wirklich so, auf der letzten Dreiviertelseite kommen die Russen auf einmal ins Spiel, die wiederum das Rohopium in ihren Mohnplantagen gewonnen haben oder eben da Mohn angebaut haben, daraus Rohopium hergestellt haben und das natürlich auf dem Weltmarkt verteilen wollten, als Russland natürlich recht blockiert waren und Christatos hat ihnen letztendlich das System und die Plattform geliefert, um das Opium loszuwerden und auf dem Weltschwarzmarkt letztendlich zu verteilen. Und Bond hat dem natürlich jetzt, wo Christatos über den Jordan gesprungen ist, ein für alle Mal ein Ende gesetzt. Weiß ich nicht, ob es so einfach ist. Aber Bond darf auf jeden Fall damit stolz nach Hause gehen und berichten, dass alles vorbei ist mit dem Drogenhandel. Auch sehr einfach heruntergebrochen, aber vielleicht Teil einer Kurzgeschichte. Genau, und Columbo sagte mir auch noch, da wartet dann ja vielleicht der nächste Auftrag auf dich. Also in Russland. Und er bittet darum, dass es dann wenigstens mindestens so eine schöne Begleitung wie Diesel ist. Weiß auch nicht, ob das jetzt der primäre Sinn einer Mission sein muss, dass die Begleitung stimmt, aber gut, kann man ja mal hoffen. Genau, und falls Bond natürlich noch ein paar Sachen hier vor Ort zu klären hat, Berichterstattung etc., Columbo ist sein Mann, der weiß, wo er die Damen herkriegt und auch sonst irgendwie, wie man sich's gut gehen lässt. Und damit gibt er ihm einen Zimmerschlüssel und sagt, mach dir ein paar schöne Tage. Und Bond hat einmal mehr ein Abenteuer durchstanden.
Yes. Das denke ich auch. Und wir haben auch ein Abenteuer überstanden. Das war phasenweise ein bisschen verwirrend. Ich finde die, also ohne jetzt im Ranking vorwegzugreifen, diese Kernidee mit dem Switch gut. Mhm. Aber es ist halt in dieser Kurzgeschichte, kommt der Switch halt sehr schnell. Also das ja. War ja, ja innerhalb von ein paar, zwei Seiten dann gegessen quasi.
Es ist einfach auch ein Fleming-Phänomen. Viel Zeit am Anfang in Nebenschauplätzen oder in dem Fall auch in so belanglosen Beschreibungen von Gesprächen mit Christatos zu verlieren. Es macht natürlich was auf, ist irgendwie auch sinnvoll, um erstmal die ganze Szenerie zu beschreiben und den Charakteren so ein bisschen die einzuführen. Character Building ist es ja halt nicht, wie wir schon öfter festgestellt haben, nee. Oder nur sehr rudimentär. Aber der Anfang war auch wieder relativ lang und dann haben wir hinten raus einen relativ unspektakulären Showdown.
Ja.
So, oder es wird alles immer mehr zusammengeschoben, sodass du dann in den letzten, ja, wie viele Seiten hat so eine Kurzgeschichte? Ich glaube so um die 60, 70. Sodass in den letzten 15 Seiten quasi erst so richtig losgeht, gefühlt. ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber letzte Drittel vielleicht.
Ja, durchaus. Ja, dann lass es uns gerne in Zahlen und auch Worte fassen. Wir hatten ja gesagt, wir kürzen das diesmal sehr weit runter, weil es einfach keinen Sinn ergibt, da über irgendwelche einzelnen Figuren zu reden, weil da bekommen wir teilweise im Roman über mehrere Kapitel schon keine vernünftige Charakterskizzierung und hier ist das ja nun mal fast unmöglich, vielleicht noch im weitesten Sinne für den Bond, aber auch da sehr wenig Tiefe.
Absolut.
Weshalb wir gesagt haben, komm, wir brechen so ein bisschen mit der ganzen Methodik und gehen komplett nur auf die Story, also auf die Handlung, wie sie uns gefallen hat, wie sie sich erschlossen hat, waren die Kernelemente, die so ein Bond machen oder ausmachen, beinhaltet. Gab es einen Spannungsbogen, gab es einen Showdown, was auch immer, gab es einen Kontrahenten, der interessant genug war, all sowas haben wir da versucht reinzupacken. Ja, fang du doch gerne mal an mit deinem Eindruck zu In tödlicher Mission. Das würde mich jetzt sehr interessieren.
Ja, gerne. Ich hätte sonst dir einen Vortritt gelassen nach deiner entspannteren Lage heute. Aber gerne. Zunächst mal fand ich die beiden Romane schwierig, dann auch irgendwie in einen Topf zu schmeißen, weil sie doch recht unterschiedlich sind. Ich meine, im Film fügt sich das halt irgendwie ganz gut, weil es halt ja auch zusammengeschmissen wurde und dann so so instruiert wird, dass es zusammenpasst. Ich weiß auch noch nicht final, also ich bin ähnlich unschlüssig, glaube ich, wie das, was du am Anfang angedeutet hast. Ich weiß auch noch nicht final, welcher mir besser gefallen hat. Ich glaube, ein Ticken der zweite, aber vielleicht auch einfach nur, weil er für mich näher am Film war und dadurch vermeintlich schlüssiger gewirkt hat. Weiß eben nicht, wie arg ich da beeinflusst bin vom Film. Ich finde, man hätte mehr als nur eine Kurzgeschichte draus machen können oder mehr als generell eine Kurzgeschichte draus machen können. Vor allen Dingen aus dem zweiten. Dem ersten Teil habe ich nicht ganz so viel abgewinnen können. Ich glaube, dem zweiten dann doch ein bisschen mehr. Vielleicht auch, weil die Spannung durch den Doppelagenten etc. Reingekommen ist. Aber dadurch hätte man eben, das hast du aber auch gerade am Ende angedeutet, ja eigentlich auch einen ganzen Roman drüber schreiben können. So, es gibt halt so viel her. Eine geile Wendung, das haben wir auch im Film jetzt schon festgestellt gehabt. Ich glaube, hattest du als einen Call in einer der Kurz-Sonderfolgen.
Genau.
Genau, und ich finde, da kannst du eigentlich super viel mit spielen und das kommt hier an der Stelle dann doch leider eigentlich auch ein bisschen zu kurz. Überrascht war ich wiederum auch durchaus positiv, dass es verblüffend nah am Film dran war. Ich würde sogar behaupten, dass es die zweite Kurzgeschichte fast das Buch ist, das am synchronsten zum Film verläuft. Natürlich mit Klammern, weil es halt auch nur ein Ausschnitt vom Film ist. Also irgendwie, wenn es überhaupt ein Drittel ausmacht vom Film, was wir jetzt als Kurzgeschichte hatten. War ich aber sehr überrascht. Fand ich eigentlich cool, dass sie dann im Film doch sich recht nah dran gehalten haben. Ja, und ansonsten fand ich halt in beiden Büchern, ne, haben wir mit den Detailbeschreibungen relativ viel Seiten vergeudet, in Anführungsstrichen. Da hätte man eben lieber nochmal das Ganze, wenn man sich schon so für so detaillierte Beschreibungen in ein, zwei Stellen entscheidet, vielleicht dann doch in einem längeren Roman das sinnvoll aufarbeiten sollen, können, wie auch immer. Hätte ist es natürlich. Ich finde es in Summe eigentlich aber zwei, dafür vor allen Dingen, dass es Kurzgeschichten sind, zwei ganz gute Geschichten, die recht kurzweilig zumindest sind, wo man sich einfach mal, sag ich mal, gönnst du dir mal einen Nachmittag in der Sonne oder ein Stündchen, dann bist du damit durch und kann man, glaube ich, schlechtere Unterhaltung machen. So, also da waren manche Bücher ein bisschen härter. So mal mein Wirrwarr an Überlegungen. Ich hoffe, du hast oder bin mir sicher, du hast da noch viel zu ergänzen. Aber ich gebe dir recht, Einordnung ganz schwierig irgendwie, das auch zusammenzubringen und zu greifen.
Und wenn ich jetzt auf zwei Zahlen festlegen müsstest, auf einer Skala, also einmal für In tödlicher Mission, einmal für Risiko, wo wärst du da?
Ja. Boah, das ist halt, ne, schwierig dann auch zu vergleichen mit unseren sonstigen Ranking-Aussagen. Ich glaube, in tödlicher Mission würde ich so vielleicht eine 4 bis 5 geben. Ist, wie gesagt, solide, kann man machen. Wenn ich sehr wohlwollend bin, würde ich Risiko eine 6 von 10 geben. Immer unter okay. dem, in diesen Klammern von, ist es eine Kurzgeschichte, wir können es nur schwer mit den ganzen Romanen vergleichen. Aber ich fand es recht kurzweilig, so kann man machen, fehlt aber natürlich vieles oder ist nur angedeutet.
Ja, aber das ist ja durchaus legitim. Ich habe ja selber gesagt,
vielleicht bin ich auch eher für leichte Kost zu haben. Nein, keine Ahnung.
Ah, okay. Das kann man, glaube ich, ganz gut so herleiten. Ja, ich versuche mal zu ergänzen, weil ich bin jetzt nicht komplett anderer Ansicht. In tödlicher Mission hat so ein bisschen mit dem bisherigen Muster gebrochen, fand ich. Wir hatten mehr Fokus auf so eine sehr dichte Atmosphäre. Wir wollten ein bisschen anscheinend James und M als Person ein bisschen ausarbeiten. M mit diesem persönlichen Hintergrund zu den beiden Havelocks. Also da wurde ja am Anfang der Geschichte sehr viel Zeit drauf verwendet, um das ein bisschen zu skizzieren. Auch die Dynamik zwischen James und M nochmal ein bisschen zu skizzieren. Und dann hast du halt diesen moralischen Konflikt zwischen Rache und Gerechtigkeit, der dann wie hieß denn jetzt nochmal die Tochter in dem Film, in dem Buch? Im Film war es Melina, hier ja, war es...
Genau.
Judy?
Judy, ja.
Kann das denn sein? Da hoffe ich mal, dass das nicht komplett falsch ist, aber das sagt auch schon, wie sehr mir das Ganze hängen geblieben ist. Genau, und für James diese moralische Frage des Auftragsmords, was ja komplett seine Persönlichkeit widerspricht, macht er ja prinzipiell nie, weil er sich dafür, also das nicht sein Stil ist, andererseits eigentlich komplett seine Jobbeschreibung ausmacht.
Mhm.
Ja, deswegen, das war ein bisschen spannend. Stilistisch war es ein bisschen weiter weg von diesem Glamour-Welt, wie wir es sonst haben, mit schicken Hotels, hier Casino, da irgendwo ein Aufenthalt, da die Damen irgendwie kennengelernt im Abendkleid und im Smoking. Also das war hier gar nicht gegeben, sondern es war ja eher so ein Survival-Abenteuer mit, ich muss hier erstmal durch die Wildnis steppen, um mich da in Position zu bringen, und zufällig begegne ich dann da jemanden, der von Hass und ja, eben Rache angetrieben wird, um Vergeltung zu verüben, und muss da irgendwie gucken, wie ich das denn nochmal heil rauskomme.
Ja, wo auch die Frage ist, ne, wie groß ist die Chance, gut, klar, irgendein Aufhänger musst du für eine Geschichte machen, aber wie groß ist die Chance, dass die Person genau an dem Tag zur selben Uhrzeit
zeitgleich,
im Gras liegt, ist auch immer ein bisschen sehr konstruiert, aber gut.
Geiles Timing. Ja, das waren so die Sachen, die ich ganz gut fand. Schwieriger war der sehr erschleppende Spannungsbogen. Ich fand, gerade im Mittelteil hat es sich extremst gezogen, wie sich James da auf den Weg gemacht hat und bla 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 bla, um das dann diesen am Anfang so ausgedehnt mit diesem Gespräch mit M hinzustellen und am Ende dann da, der Showdown war ja jetzt auch nicht so endlos lang beziehungsweise endlos spannend, sondern es war auch sehr schnell abgefrühstückt, und dafür war der Mittelteil relativ zäh, meiner Meinung nach. Wir haben auch fast keine klassischen Bond-Elemente, die für mich so einen Bond ausmachen. Eben dieser etwas Glamour-Teil, aber auch diese Humoristik, diese Spitzfindigkeit, mit ein paar Gadgets zu arbeiten und. Sondern das war jetzt ein reiner Auftragsmord, der dann auch ein bisschen gehandicapt wurde. Es ist auch, das betrifft aber auf beide Geschichten zu, und wird wahrscheinlich auf die anderen auch zutreffen, stark ökonomisiert. Also wir haben alles extrem runtergekürzt aufs Minimum. Ich stimme dir aber zu, bei manchen Büchern hatte ich das Gefühl, das zieht sich gerade unnötig endlos in die Länge. Wir verschwenden extrem viel Zeit auf Details, die total uninteressant sind. Und da ist so eine kurzweilige Geschichte vielleicht doch gar nicht so uninteressant. Dadurch kann aber auch einfach keine Tiefe entstehen.
Ja, genau. Also es ist ein Für und Wider. Also vielleicht ist es auch einfach nur Kritik daran, dass man die Bücher an verschiedenen Stellen kürzer fassen sollte und dafür lieber die relevanten Inhalte, wie zum 10. Mal, ne, letztendlich auch, aber wie Character Building oder auf irgendwas anderes verwenden sollte, als auf, ich kann nur immer wieder das Zitat oder das Beispiel Dr. No bringen mit seinen Guano-Plantagen, die dann am Ende halt quasi maximal irrelevant waren, so.
Ja.
Vielleicht ist es auch das eher, was dann so bei mir hängen bleibt, warum ich dann sowas, so eine Aussage dann treffe. Kann ich noch nicht so ganz richtig greifen.
Ist richtig. Was ich auch nicht greifen konnte bei der Kurzgeschichte waren die Schurken, also von Hammerstein.
Mhm. Ja, von Hammerstein.
Ja, auch das ist total, aber habe ich ja letztes Mal schon gesagt, substituierbar, kannst du sonst wen hinstellen, für die Handlung gerade vollkommen egal. Naja,
Hauptsache ein Deutscher halt oder mit deutscher Vergangenheit.
Ja, wichtig, wichtig und richtig. ich finde die Geschichte an sich handwerklich sauber, inhaltlich aber dürftig, und damit bin ich Es ist bei mir einfach nicht so gut angekommen, bin ich bei 4 von 10 Punkten, also knapp unter dir. Ist jetzt keine Katastrophe, kannst du gut weglesen.
Genau, aber ist dann halt, vielleicht reicht es dann auch nicht wirklich mehr für viel, als für 4 Punkte.
Ja, dann sind wir, nee, wir sind gleich, sorry. Du hast auch da so zwischen 4 und 5 gegeben. Also, ja,
kannst du mich ruhig runterskalieren auf die 5.
Ja, ist okay. Gut. Und Risiko fand ich erstmal negativ, fangen wir so rum an. Oder auf der Kontraseite, auch hier keine große thematische Tiefe. Ja, es geht hier irgendwie um Opium, Drogenhandel. Das ist der Aufhänger. Zieht jetzt nicht so in den Bann. Am Ende wird es den Russen dann noch mehr oder weniger in die Schuhe geschoben. Also irgendwie so alles so Mittel zum Zweck. Emotional gibt mir das gar nichts. Also es spielt halt überhaupt keine Geige, irgendwelche emotionalen Bindungen. Ja, der Columbo kommt recht sympathisch daher. Vielleicht könnte sich da eine Freundschaft entwickeln, aber
dann ist da wieder die Bromance nach 2 Minuten, aber wie die zustande kommt, ist schon ein bisschen fragwürdig so. Oder sehr schnell und einfach.
Ja, und in Summe ist es halt ein extrem funktionaler Erzählstil ohne große literarische Raffinesse. Also da gibt es keine spannenden Twists und irgendwelche anderen handwerklichen Tools, die irgendwie für Aufmerksamkeit sorgen. Die Action ist auch super gering. Das ist ja am Ende dieser Showdown. Den fand ich ganz nett, aber das war auch ganz, ganz schnell abgefrühstückt. Dafür wurde dann Zeit auf sowas wie diese Lido-Geschichte am Strand Wert gelegt, wo ich das Gefühl habe, jetzt beobachte ich James dabei, wie der einen halben Kilometer zu dem Sonnenschirm läuft, um dann wegzulaufen, ohne so richtigen Sinn und Verstand. Tempo war auch nicht so gegeben, also das fand ich jetzt auch nicht so spitze. Positiv war der Plot-Twist, auch wenn er sehr schnell aufgelöst wurde, diese Täter-Opfer-Rolle, die geswitcht ist. Diese moralische Ambivalenz fand ich super. Die hat sehr viel aufgemacht. Also James wechselt dann zwar die Seiten, ist aber immer noch auf der für ihn dunklen Seite, unterstützt ja eigentlich quasi einen anderen Verbrecher dabei, dass seine Geschäfte laufen, um das geringere Übel zu bekämpfen, aber immerhin damit seinen Soll zu erfüllen für sein Heimatland. Das macht schon was auf. Ja,
aber du sagst es, es macht halt was auf und deshalb, das sind immer so die Momente, wo ich denke, oh, da könntest du schon, ohne dass ich es mir jetzt zutrauen würde, ich bin jetzt kein Geschichtenschreiber und so weiter, aber da könntest du richtig geil was machen. Andere kriegen da richtig geile Geschichten hin mit, die Idee ist ja eigentlich schon geil. So. Ja. Das finde ich immer so schade. Ich meine, es war auch bei den Büchern so, deshalb wundert es mich jetzt bei der Kurzgeschichte halt auch nicht, aber ja,
es macht
Potenzial eigentlich.
Introspektive bei James halt nichts. Also er reflektiert es ja auch nicht im Erzählerstil für sich, so nach dem Motto, ist das hier gerade richtig, was ich alles mache, sondern komm, jetzt bin ich hier, dann ziehen wir das durch und dann ist es am Ende des Tages so. Aber trotzdem, die Idee fand ich gut und die hat es für mich auch so ein bisschen spannend gemacht und du hast jetzt nicht von Anfang an, also bei der anderen Kurzgeschichte war klar, es läuft auf diesen Auftragsmord hinaus, das ist das Ziel und hier war es jetzt noch nicht ganz so klar vorgegeben und Columbo kommt für mich auch relativ gut weg, auch wenn er nicht die ganz große Tiefe bekommt, aber
was mich aber irgendwie freut, weil den fand ich auch im Film eigentlich ziemlich geil.
Das habe ich mir gedacht und da bin ich ein Ticken besser, das hat mir ein Ticken besser gefallen als in tödlicher Mission und da bin ich bei 5 Punkten, also auch solides Mittelfeld.
Ja, kann man glaube ich schlechter machen, aber es fehlt halt einfach auch viel, was sich ja teilweise der Kurzgeschichte geschuldet ist, aber auch generell vielleicht dem Erzählstil dann von Fleming, weil es sich ja schon auch durch die Bücher generell durchzieht.
Exakt. Okay. Ich denke, damit haben wir es auch ausreichend besprochen. Oder möchtest du noch irgendwas mit dem hinzufügen?
Nee, sonst ist am Ende unsere Revue passieren länger als die Bücher selbst.
Denke ich auch.
So grobe Schnitzer waren nicht drin, dass wir da uns so zu Tode diskutieren müssen.
Dann würde ich noch abschließend zum kleinen Quiz überleiten, unserem kleinen Trivial Pursuit, rund um den Film in tödlicher Mission, was es sehr, sehr knifflig macht. Also du hattest ja recht, diesmal war die Vorlage näher beieinander, aber es beschreibt ja wirklich nur passagenweise den Film. Ja. Da gab es ja noch eine ganze Geschichte rund um Kriegler und Co., die wir da so hatten und unsere Ausflüge auf den Olympischen. Jetzt weißt du
auch, woher die deutschen Anteile dann im Film kommen, weil es halt der von und zu Ding war. Jetzt habe ich den Namen schon wieder erfolgreich ausgeblendet.
Hammerstein. Ja. Also da gab es ja dann noch ein kleines Winterparadies neben den Besuchen auf Griechenland und hast du nicht gesehen.
Verwirr mich jetzt nicht, ja. Das ist am Ende gar nicht relevant für die Fragen gleich.
Könnte sein.
Taktik hier.
Aber jetzt erstmal zum Zwischenstand. Ich habe ja immer 6 schöne Fragen für dich rausgesucht, aus jeder Kategorie eine. Du hast 4 bereits beantwortet, 3 davon mehr oder weniger korrekt. Eine war leider ein kleiner Flop. Macht in Summe gerade 2 Punkte, also das ist zweimal einen halben Punkt, einmal einen vollwertigen. Und ja, damit eine gute Chance, heute über den Strich zu kommen und oder zumindest auch bei einem klassischen Remis, also 3 Punkte von 6 möglichen, wünschen würde ich natürlich die 4. Wir haben 2 Fragenkategorien noch offen. Das ist einmal die Schauspielerfrage und die Fahrzeugfrage. Und du darfst gerne wählen.
Ja, wir fangen an mit der Schauspielerfrage.
Machen wir es chronologisch. Schauspielerfrage, schnell gestellt. Wen verkörpert im Film in tödlicher Mission Julian Glover?
Ja, das ist hardcore. Also, jetzt muss ich mal kurz durchgehen, ob mir irgendjemand, also wissen tue ich es nicht, wie man vielleicht merkt, ob mir irgendwas bildtechnisch herleiten kann, dass ich ein Guess machen kann. Aber, ja, weiß ich tatsächlich nicht.
Okay,
ich tippe mal, ja, tipp also ich glaube, es ist weder, oder wo ich mir ziemlich sicher bin, ist, dass weder Christatos ist noch Columbo, weil.
Ja, weil. Passt. Also Columbo können wir tatsächlich ausschließen, das letzte Mal schon, das war Jaime Topol.
Ja.
Das ist auf jeden Fall richtig. Ich gebe dir den Tipp, es ist einer der wichtigeren Personen im Film, mit auch dementsprechend Screentime und einer, nicht unwichtigen Rolle.
Dann wäre natürlich noch irgendein, da ich ja Christatos eigentlich weitestgehend ausgeschlossen habe, hätten wir dann sonst noch seine Handlanger Kriegler. War auch nur ein Handlanger, glaube ich, ne?
Ja.
Muss ich mich fast für den festlegen, oder es war am Ende der Papa Havelock oder so, aber das ist nicht so viel Screentime gewesen.
Okay, also du legst dich...
Mit dem Kriegler, ja, ich habe keine Ahnung, das ist ein Wild Guess halt einfach.
Ja, Kriegler wurde gespielt von John Wyman und du hast ihn leider ausgeschlossen, es wäre Aris Christatos gewesen.
Echt?
Ja.
Der wirkte für mich echt authentisch griechisch gefühlt.
Schade, aber es ist noch nichts verloren. Jetzt dann
hätte man vielleicht auch wissen können, die Griechen sind jetzt vielleicht auch nicht die in den Weltfilmen unbedingt immer an vorderster Reihe stehen. Ja, weiß ich auch nicht.
Möglicherweise nicht immer. Dafür jetzt die Abschlussfrage im Fahrzeugbereich für dich. Was für ein Fahrzeug benutzte Kriegler, um James auf der Skipiste zu verfolgen?
Das war gute deutsche Wertarbeit. Ein Mercedes.
Mercedes, auf der kompletten Skipiste.
Auf der kompletten Skipiste war das ein...
Also wir hatten da so...
Ja gut, wir gehen von ganz oben halt runter. Er ist auf jeden Fall mit einem Mercedes unterwegs. Aber ja, du hast recht, wir wechseln. Wir sind auch noch mit Ski, Bob und Motorrad unterwegs. Dementsprechend, wenn wir Motorrad sagen, sage ich mit seinem Geländemotorrad hinterher.
Das klingt deutlich besser. Ja, das ist die Yamaha, um genau zu sein. Er dann das später.
Habe ich jetzt
auch,
natürlich fachmännisch nicht erkannt.
Nachdem er sie geschrottet hat, versucht hinter James herzuwerfen, aber nicht ganz so weit kommt damit.
Stimmt.
Also, das lasse ich dir mal durchgehen. Damit hast du deinen Punkt und wir sind bei einer Gesamtpunkteausbeute von 3 von 6, also genau am Strich. Ist zum letzten Film, glaube ich, oder zur letzten Fragenreihe eine Steigerung.
Das könnte tatsächlich gut sein. Letztes Mal war der Tiefpunkt erreicht, glaube ich, ja.
Ja, das war aber auch passend zum mit schlechtesten Film meiner Meinung nach. Von daher ist das schon okay.
Ja, man kann immer wieder schön austeilen, ist geil.
Gut. Ich glaube, damit haben wir es auch geschafft. In tödlicher Mission ist durch, sowohl filmisch als jetzt auch in der Literatur. Und dann geht's weiter in der nächsten Ausgabe mit Octopussy. Das sind auch wieder 2 Kurzgeschichten, die wir euch vorstellen werden. Da der kleine Hinweis... Unsere nächste Folge erscheint nicht wie üblich in 2 Wochen, sondern berufstechnisch bedingt leider erst in 3 Wochen. Ich hoffe, oder wir hoffen, ihr werdet es verkraften und überstehen, aber...
Ja, sonst schlagt ihr euch mit ein paar Sonderfolgen durch, hört nochmal eine alte Folge an. Ich wette, keiner weiß mehr, was wir bei Dr. No gesagt haben, vor allem in dem Film.
Der scheint heute
einfach
ein Thema für dich zu sein. Oder einfach nochmal in die Filmfolgen.
Na, das war jetzt halt der erste.
Die Filmfolgen von Octopussy reinhören, damit ihr vielleicht die Fragen beantworten könnt. Vielleicht ist das ja auch für dich eine Motivation, da nochmal reinzuhören. Wer weiß es schon so genau. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, auch wenn ich da den Film nicht allzu positiv abspeichere, kann es ja durchaus interessant werden in den Kurzgeschichten.
Ja, ich hab, und du hast ja gesagt, sind wieder zwei,
yes,
Kurzgeschichten, also ähnliches Konzept dann wie hier auch. Mal sehen, ob es auch ähnlich durchschnittlich ausfällt oder besser oder schlechter.
So ist es. Damit würde ich wieder mal sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, oder wir hoffen, ihr hattet eine gute Folge, eine gute Zeit und wünschen euch auch eine gute Zeit bis zur nächsten Ausgabe, in der ihr hoffentlich wieder alle am Start seid und wir bestens vorbereitet reingehen können.
Ganz genau, schließe ich mich an. Ich freue mich auf in 3 Wochen und bis dahin gute Vorbereitung und gutes Nachhören der alten Folgen.
Jawohl, macht's gut.
Macht's gut.